ARD.
KI im Supermarkt, wie SB-Kassen überwacht werden.
Rekordjahr bei Übernachtungen in Deutschland. Trotzdem schließen Hotels und Pensionen.
Und die Pollensaison ist schon eröffnet, warum Allergiker fast das ganze Jahr leiden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und wir haben Mittwoch, den 12. Februar, einen wunderbaren guten Morgen auch zu dir, lieber Uli.
Guten Morgen, liebe Magda.
Bitte scannen Sie einen Artikel.
Ach, ich liebe das. Pieps, pieps, ob bei DM, Rewe oder auch Ikea. Also wenn ich nicht super viel eingekauft habe, scanne ich wirklich meine Sachen am liebsten selbst an diesen SB-Kassen. Bei mir befriedigt das irgendwie dieses kindliche Bedürfnis von früher Einkaufsladen spielen. Aber die Meinungen sind da tatsächlich unterschiedlich.
Das ist deutlich schneller tatsächlich, als da hinten an sich stehen.
Meistens geht es hier schneller als an den anderen Kassen.
Scannen Sie einen Artikel.
Meistens. Manchmal ist mir das einfach zu kompliziert.
Meistens kann man nur mit EC-Karte und ich zahle gerne bar.
Ich nutze die nicht, weil ich sehe nicht ein, dass sie Personal sparen. Und an den normalen Kassen, da ist auch nochmal ein Gespräch drin. Die Kassiererinnen sind alle sehr nett hier.
Scannen Sie einen Artikel.
Was mich hier an dem Gerät stört, ist dieses ständige Gequassel von dem Automaten.
Ja, ich liebe das tatsächlich auch. Vor allem, wenn ich wenig Sachen habe, dann geht es da irgendwie schneller. Weil meistens sind die SB-Kassen auch leerer. Im Absolut. Baumarkt mache ich das auch immer. Die Frage ist, die ich mir dann oft stelle, ich fühle mich schon beobachtet. Die Frage ist, wer beobachtet mich? Würde es auffallen, wenn ich einen Artikel vielleicht unabsichtlich nicht scanne?
Ich glaube, mit diesem Gedanken bist du nicht alleine. Vielleicht hatte ich diesen Gedanken auch schon mal. Und wir können an dieser Stelle sagen, ja, es würde auffallen. Also zumindest dann, wenn das Geschäft auf Überwachung mit Hilfe von KI setzt. Und das tun offenbar immer mehr Läden.
Ja, Handelsexperten gehen nämlich davon aus, dass der Ladendiebstahl um 15-30% höher liegt an diesen Selbstbedienungskassen als an den normalen.
Das ist natürlich nicht so cool. Obwohl Geld beim Personal gespart wird, geht es dann quasi auf dieser Weise, auf diesem Weg wieder verlustig. Entsprechend groß ist also das Bedürfnis, sich besser zu schützen. Und der Einsatz von KI könnte eben diese Verluste der Händler um 75% reduzieren, sagt ein Experte für anwendbare KI im Handel.
Läden wie Kaufland, Lidl und auch Obi prüfen gerade den Einsatz von KI an den SB-Kassen und das funktioniert dann wohl so, dass der Algorithmus der Software das Verhalten von Kunden in Echtzeit untersucht und Auffälligkeiten identifizieren kann. Dafür werden Videoaufnahmen vom Kassenbereich ausgewertet und die Daten dann überprüft, während ich als Käufer an dieser SB-Kasse die Artikel über den Scanner ziehe.
Ja, und diese intelligente Technik kann dann zum Beispiel erkennen, wenn ein Artikel nicht gescannt, sondern direkt in die Tasche gesteckt wird. Und in diesen Fällen ist es dann möglich, dass auf dem Kassendisplay ein freundlicher Hinweis erscheint mit der Frage, wurde denn der letzte Artikel gescannt? Damit sollen uns Anreize gegeben werden, den Fehler vielleicht zu korrigieren.
Anreize ist auch nett formuliert. Mhm. Die KI kann nur noch andere Unregelmäßigkeiten feststellen, zum Beispiel wenn ein Kunde einen Sekt scannt und dann anschließend aber eine Champagnerflasche in die Schale neben der Kasse legt oder wenn sich im Wasserkasten eine Wodkaflasche befindet oder zum Beispiel, wenn ein Barcode für Bananen im Wert von 25 Cent eingescannt wird, aber ein Produkt mit einem deutlich höheren Gewicht abgelegt wird, eine Melone zum Beispiel, dann fällt das der KI auch auf.
Das Einzige, was mich an diesen SB-Kassen manchmal ein bisschen nervt, ist das Scannen von Backwaren oder Obst und Gemüse. Da suchst du ewig, wo ist jetzt mein Brötchen? Und auch da hilft die künstliche Intelligenz. Bei Penny können zum Beispiel die neuen Kassensysteme schon automatisch erkennen, welches Obst oder Gemüse ich da jetzt ablege. Und das planen auch Aldi und Netto.
Und das ist auch ganz spannend beim Thema Alkohol und Jugendschutz. Einige Edeka-Läden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die nutzen schon eine automatisierte Alterskontrolle in den Kassen. Dabei analysiert die KI Gesichtsmerkmale, um dann das Alter des Kunden oder der Kundin zu bestimmen. So, ich denke mich oft im Moment so in Richtung Sommer bei dem Wetter, was wir gerade haben. Wir haben es gestern erzählt, es wird wieder kälter, weil ich habe schon irgendwie jetzt Bock auf Urlaub mit Sonne.
Voll.
Die gute Nachricht ist, die Wirtschaft stagniert insgesamt in Deutschland, aber der Tourismus, der boomt, der hat echt ein Rekordjahr erlebt. Aber es ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber dazu kommen wir gleich.
Der Deutschen beliebtestes Reiseziel ist Deutschland. 2024 haben Hotels und andere Beherbergungsbetriebe fast 500 Millionen Übernachtungen gezählt, also knapp 2% mehr als noch im Jahr zuvor.
Endlich hat die Branche die Corona-Krise also abgeschüttelt, kann man so sagen. Eine aktuelle Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen zeigt, 63% der Befragten haben im vergangenen Jahr mindestens eine fünftägige Reise gemacht. Das sind so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Ja, und wirklich spannend dabei, also über die Hälfte bleibt wirklich in Deutschland. Besonders beliebte Bundesländer Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, also Berge oder Meer. Und auch Camping hat wirklich riesige Zuwachsraten bekommen.
Ja, ich bin auch eher Team Berge und Team Camping war ich auch lange Zeit, jetzt gerade mit kleinem Kind. Bisschen komplizierter und schwierig, aber es
nur
wird...
Nur noch Glamping.
Ja, es wird auch wieder kommen, wenn die Kinder größer sind. Der August 2024 war der beste jemals verbuchte Campingmonat überhaupt. Also das boomt wirklich, hat vielleicht auch was mit Social Media zu tun, wo das viele Leute zeigen, was sie da campingmäßig machen. Die Übernachtungszahlen haben sich in den letzten 25 Jahren beim Camping verdoppelt. Also auch Übernachtungen bei Hotels, Gasthöfen oder Ferienwohnungen legen zu, aber eben nicht ganz so stark wie beim Camping.
Und wir gucken jetzt mal auf eine der beliebtesten Reiseregionen genauer, nämlich Bayern, wo es eben auch zweischneidig ist. Denn es gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen, hatte letztes Jahr fast 103 Millionen Übernachtungen, was absolute Rekordzahlen sind. 3/4 der Touristen kamen aus Deutschland und von den ausländischen Gästen sind US-Amerikaner die größte Gruppe und es gab sogar noch ein Plus von 60% von Gästen aus China.
Ja, und jetzt kommt das große Aber. Es gibt trotzdem eine Krise bei bayerischen Hotels und Gaststätten. Trotz dieser guten Zahlen, im letzten Jahr mussten in Bayern 4.500 Betriebe schließen, so viele wie noch nie zuvor.
Ja, und das ist bei diesen Übernachtungszahlen wirklich überraschend. Als Gründe werden aber erhebliche Kostensteigerungen bei, na klar, Energie, Personal, Lebensmitteln oder auch Handwerkerleistungen genannt, weil die hier geforderten Preise inzwischen nicht mehr an die Kunden weitergereicht werden können.
Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sagt, die Hotels und Gaststätten sind voll, ja, aber trotzdem lohnt es sich wohl kaum noch. Die Einnahmen decken so gerade noch die Ausgaben und dazu kommt auch noch, es ist super schwer an Personal zu kommen.
Ja, wir sprechen jetzt hier nicht von München oder so. Also besonders hart sind Betriebe auf dem Land betroffen, vor allem auch wirklich Familienbetriebe. Die arbeiten ja seit Corona so hart, um wieder auf Kurs zu kommen und durch zu wenig Personal auch oft am Limit. Die müssen ihre Öffnungszeiten einschränken, was natürlich wieder zu weniger Einnahmen führt. Und viele haben tatsächlich aufgeben müssen im letzten Jahr.
Und deshalb fordert Bayerns Tourismusministerin und auch die DEHOGA, es braucht weniger Bürokratie, flexiblere Arbeitszeiten für die Mitarbeitenden und auch eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer. 95% der Unternehmen seien eben Familienbetriebe und vor allen Dingen auch häufig Gastgeber, die das Geschäft schon seit Generationen betreiben.
Wir gucken jetzt aber mal trotzdem zuversichtlich nach vorne. Auch in diesem Jahr rechnet die Branche nämlich mit noch mehr Buchungen. Der Reiseveranstalter DERTOUR meldet Buchungseingänge auf Rekordniveau für den kommenden Sommer. Und auch der Branchenriese TUI sagt, dass für diesen Sommer bereits 7% mehr Buchungen vorliegen als im letzten Jahr. Was allerdings als Herausforderung auffällt, ist unser verändertes Reiseverhalten. Also viele buchen viel kurzfristiger und das merke ich bei mir absolut auch. Also bin auch nicht mehr lange nicht mehr so buchungsfreudig wie früher.
Unsere Kurznachrichten.
Nordrhein-Westfalen hat gestern zum ersten Mal einen eigenen Charter-Abschiebeflug durchgeführt. Das hat die zuständige Ministerin der Rheinischen Post gesagt. 7 Männer aus Syrien und Afghanistan seien nach Bulgarien gebracht worden, weil das Land für die Asylanträge der Männer zuständig ist. Die Bundesländer dürfen seit November selbstständig Abschiebeflüge organisieren.
Bei einem ICE-Unfall in Hamburg ist mindestens ein Fahrgast ums Leben gekommen. 25 weitere Menschen wurden verletzt. Der Zug war an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen den Anhänger eines LKW geprallt. Der hatte offenbar den Bahnübergang zu langsam überquert. Der Fahrer ist festgenommen worden.
Russland hat einen inhaftierten US-Bürger freigelassen. Der 63-jährige Lehrer war vor 3,5 Jahren bei der Einreise nach Russland festgenommen worden, weil er medizinisches Marihuana im Gepäck hatte. Er wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Die US-Regierung spricht bei der Freilassung von einem Austausch. Gegen wen oder was ist aber nicht bekannt.
Viele deutsche Musikerinnen und Musiker verdienen kaum etwas durch Streaming. Ein Forschungsnetzwerk hat Daten ausgewertet und dabei ist herausgekommen, dass mehr als 2/3 der Musikschaffenden 2023 weniger als 1 Euro durch Streaming verdient haben.
Das ist echt wenig.
Das ist super wenig.
So, ich habe auch ein bisschen Schnupfen. heute Morgen. Oh. Ja, das ist angebracht, oh. Absolut. Ich glaube, der ist eher so ein bisschen virenbedingt, aber vielen Leuten geht es da anders. Es gibt auch jetzt schon viele Leute, die haben Anfang Februar mit Pollen zu kämpfen, weil die Saison hat schon begonnen.
Was heißt leiden? Man kann sich damit abfinden. Ich bin 92 und habe die Zeit 50 Jahre. Und ich komme mittlerweile damit klar.
Nase kribbelt, Hals kribbelt, Schnupfen, ja.
Aber mein Ehemann leidet drunter.
Wie leidet der denn?
Oh, der hat die ganze Zeit immer eine zu hohe Nase und abends kriegt er halt immer ganz schwer Luft, aber ich zum Glück nicht. Und die Kinder auch nicht.
Und nachts ist bestimmt auch schön laut, wenn der schläft. Mhm. 15% der Deutschen haben tatsächlich Heuschnupfen, also eine Allergie gegen Pollen oder Gräser. Und die Tendenz ist steigend. Wahrscheinlich kennt jeder einen oder eine. Also auch bei mir haben es wirklich viele Freunde, mit denen kannst du dann wirklich zu einer bestimmten Jahreszeit, kannst dich kaum verabreden, weil die einfach zu schlapp sind und sich einfach richtig kacke fühlen. Und ab Frühjahr dann, genau, geht's nochmal richtig los. Laufende Nase, Tabletten werden eingeschmissen. Aber du hast es auch schon gesagt, es geht wirklich wieder früher los.
Und schuld daran ist wenig überraschend der Klimawandel. Der führt nämlich dazu, dass Pollen länger in den Herbst hineinfliegen und die Bäume auch früher im Jahr schon zu blühen beginnen. Also eigentlich ist nur noch der November relativ pollenfrei, der Rest des Jahres nicht. Also Allergiker leiden länger im Jahr und auch stärker, weil auch mehr Pollen unterwegs sind, nicht nur länger. Ja, und mehr Pollen bedeuten natürlich auch mehr Symptome.
Und ungefähr 30.000 junge Menschen brechen jedes Jahr ihre Berufsausbildung ab, weil sie eine Allergie haben. Also jetzt nicht nur Pollen, aber das sind Zahlen vom Polleninformationsdienst. Ganz interessant, Friseure und Friseurinnen zum Beispiel müssen abbrechen, weil sie merken, sie haben eine bestimmte Haarfärbemittelallergie. Bäcker haben Mehlstauballergie und Gärtner, klar, Pollen. Es ist nämlich so, dass man auch eine Allergie jederzeit noch entwickeln kann und zwar auch in jedem Alter.
Ja, das
super.
Heißt,
ich bin bislang verschont, aber wer weiß.
Ich auch. Also man weiß es dann vielleicht vor der Ausbildung noch gar nicht oder hat es auch noch gar nicht und stellt es dann mittendrin fest. Ich müsste ehrlich gesagt auch nochmal einen Test machen. Ich glaube, ich habe den letzten irgendwie vor 20 Jahren gemacht und ich habe so oft Schnupfen im Jahr. Also ich erinnere mich mal dran. Memo an mich und an dich. Termin machen.
Und falls ihr auch schon irgendwie gerade ein bisschen zu kämpfen habt, was aktuell rumfliegt, Anfang Februar sind die Haselkätzchen. Helge Masch ist Gärtner aus Hamburg und er kennt das.
Die Hasel fängt jetzt an, das ist tatsächlich der erste Zweig, der sich hier richtig ausgelenkt hat. In einem solchen Kätzchen befinden sich 2 Millionen Pollen, die auf den Start warten.
Horrormeldung für alle Allergiker. Mhm. 2 Millionen Pollen und Haselkätzchen, das sind diese länglichen, weichen, gelben Dinger, die so vom Baum hängen und aussehen wie so kleine Würmer.
Ja, oder wie so kleine Raupen, ne? Mhm. Die Hasel ist schon aktiv, haben wir gerade gehört. Die Erle, die verursacht auch Heuschnupfen, ist aber noch im Winterschlaf, weil die Temperaturen ja jetzt auch gerade nochmal runtergegangen sind. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst für diese Woche auch eine geringe bis mittlere Belastung vorausgesagt. Also noch ein bisschen Ruhe. Schonfrist für alle Allergiker.
Für die meisten zumindest. Und für alle, die neu ins Heuschnupfengeschäft einsteigen, man sollte es auch wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagt der Arzt Johannes Irscheln.
Also man sollte schon gucken, dass man das vernünftig behandelt, sprich in der Zeit dann auch mit entsprechenden Medikamenten, das auch letztendlich erstmal nur unterdrückt. In der zweiten Phase besteht bei vielen Patienten die Möglichkeit, eine sogenannte spezifische Immuntherapie, hat man früher Hyposensibilisierung genannt, durchzuführen. Das ist eine kausalere Therapie, wo man halt eben die Pollenallergie besser am Schopfe packt und nicht nur die Symptome wegmacht.
Oh Gott, ich bin so froh, dass ich bislang verschont bleibe. Ich klopfe mal hier auf meinen Holztisch.
Ich klopfe auch dreimal auf Holz. Hoffen wir, dass es bei uns so bleibt.
Und wir kommen von den niedlichen Haselkätzchen, die aussehen wie Würmer, zu echten Würmern. Wir haben euch nämlich gestern gefragt, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit Insekten als Lebensmitteln und wie ihr dazu steht. Und wir haben so viele Nachrichten bekommen.
Also ich hätte da definitiv nichts dagegen. Ich meine, wir sind in der EU und es muss immer gekennzeichnet werden. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man die Tiere so haargenau sieht. Ich glaube, da hätten viele Probleme mit.
Das war eine Hörerin aus Hamburg und Gabi aus der Pfalz hat geschrieben, ich sag mal so, der Kopf sagt ja, der Bauch sagt nein. Kann ich total nachvollziehen. Und Ralf hat uns eine Mail geschrieben, ja, ich habe schon mal Insekten probiert und muss sagen, mit der richtigen Würzung ist es geschmacklich vollkommen egal, ob das Kartoffelchips, Erdnüsse oder Mehlwürmer sind. Das ist so ein bisschen wie deine Curry-Mehlwurm-Erfahrung, ne, von der du gestern erzählt hast. Ja.
Mit ordentlich Gewürz drauf ist es wirklich ein bisschen wurscht. Katharina aus München hat sogar mal selbst Mehlwürmer gezüchtet und dann eben auch als Snack mit Paprikapulver gegessen oder als Hackfleisch-Alternative im Chili con Carne. Das fand ich auch ganz entspannt. Also wirklich verrückt, wie viele von euch damit schon Erfahrungen gemacht haben.
Ja, ich bin da eher bei Ursula, die uns eine WhatsApp geschickt hat. Hallo ihr zwei, also um absichtlich, bewusst und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte Insekten zu essen, müsste man mir schon sehr viel Geld bieten.
In diesem Sinne, guten Appetit, frohes Frühstücken und bis morgen.
Wir hören uns. Macht's gut. Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.